Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Food Talkers. Mein Name ist Boris Rogosch und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die etwas vom Kochen, Essen und von guten Lebensmitteln verstehen. Und wir reden heute über das Essen und darüber, dass Essen so, so viel mehr ist als einfach nur reine Nahrungsaufnahme. Und das erzählt uns mein Gast Sira Huwila-Flamm. Sie ist Journalistin, Hobbyköchin und Autorin und hat das Buch Hinter dem Tellerrand, warum uns Essen erst zu Menschen macht, geschrieben. Und natürlich mitgebracht. Und in diesem Buch entwickelt sie 20 Thesen, die zeigen, Essen ist weit mehr als satt zu werden. Es ist Heimat, Liebe, Gesellschaft und es steht auch für Macht, Politik, Globalisierung und manchmal auch sogar für Leid und Rassismus. Wir sprechen darüber, wie das Feuer der Steinzeit den Ursprung unserer Kultur markiert, warum Globalisierung Chance und Herausforderung zugleich ist und weshalb wir im Umgang mit Tieren und Lebensmitteln mehr Respekt zeigen sollten. Für ihr Buch hat sie zudem viele Spitzenköche besucht, darunter Christoph Rüffer, Alexander Herrmann, Johann Lafer, Toru Nakamura, Marco Müller oder auch Johannes King, um nur einige zu nennen. Und sie alle geben spannende Einblicke darauf, warum Essen so viel mehr bedeutet, als wir oft denken. Und jetzt viel Freude bei diesem Gespräch über Genuss, Verantwortung und die vielen Facetten des Essens mit Sira Huwila-Flamm. Und bevor es losgeht, kommt jetzt noch ein bisschen Werbung. Und da sprechen wir über ein Event, auf das ich mich richtig freue. Vom 4. bis 8. Oktober nämlich verwandelt sich Köln wieder in den Mittelpunkt der internationalen Lebensmittel- und Getränkebranche. Die Anuga öffnet ihre Tore. Über 7.900 Aussteller aus mehr als 110 Ländern präsentieren ihre neuesten Produkte, Technologien und Geschäftsideen. Eins der Highlights in diesem Jahr ist auf jeden Fall der Boulevard of Innovations. Die perfekte Verbindung aus Anuga Trend Zone, Anuga Taste Innovation Show und Startup Area. Hier entdeckt ihr die spannendsten Trends, die besten Produktneuheiten und die innovativsten Jungunternehmen. Und dazu erwartet euch dann auch noch ein hochkarätiges Rahmenprogramm, nämlich die Anuga Horizon Stage in Halle 1, das Herzstück der neuen Fachmesse Anuga Alternatives mit Fokus auf KI, Deep Tech, Kreislaufwirtschaft, Health and Functional Food und Zukunft der Ernährung. Und die Anuga Organic Stage bietet nachhaltige Landwirtschaft, transparente Lieferketten und Bio-Innovationen im Spotlight. Dann gibt es auch die Anuga Trend Zone mit topaktuellen Forschungsergebnissen zur Entwicklung und Trends in der F&B-Branche. Und dazu gibt es noch etliche neue Kongress- und Konferenzformate wie das erste Anuga Halal Forum, Frozen Food Conference, Bestseller Award und vieles mehr. Und als offizielles Partnerland ist Korea am Start und die bringen natürlich K-Food-Trends, fermentierte Spezialitäten und die modernsten Food-Tech-Lösungen mit nach Köln. Alle Infos und Tickets findet ihr unter anuga.de und natürlich auch nochmal bei uns in den Shownotes. Also, wir sehen uns hoffentlich auf der Anuga. Bis dahin. Das war die Werbung und jetzt blicken wir mit Sira Huwila-Flamm hinter den Tellerrand des Essens. Viel Spaß dabei. Und auch diese Episode wird präsentiert von Der große Restaurant und Hotelguide. Herzlich willkommen, liebe Sira. Schön, dass du hier bist. Den weiten Weg aus dem, ist das Schwarzwald?
Es ist Südschwarzwald und Hochrhein, also Schweizer Grenze, ja, aber noch Süddeutschland. Ja.
Und da ist es ja bekannt für gutes Essen und für gute Küche.
Wir haben auf jeden Fall ganz viele tolle Landgasthöfe, ja, und ganz viele Erzeuger, wo man direkt genau nebenan quasi der Gastronom seine Kartoffeln herbekommt und seinen eigenen Kräutergarten hat und so. Also da können wir schon ganz gut essen gehen, das stimmt.
Und baust du auch selber an?
Ein bisschen auf dem Balkon, aber mehr Exotisches, weil man Exotisches bei uns nicht so bekommt.
Also, und ihr habt ja das Klima auch für Exotisches, ne?
Das stimmt, ja. Aber also ich habe dann zum Beispiel einen riesen Kaffeelimettenbaum mit großen Früchten dran. Da habe ich dir auch eine mitgebracht.
Ah, das ist hier drin in der Tüte?
Genau.
Oh, geh gleich mal ran. Riecht man das?
Ich glaube schon. Reib ein bisschen dran.
Ja. Der ist aus deinem...
Das war mein Balkon, ja.
Oh ja. Mhm. Oh, ja, 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 ja. Was mache ich damit?
Thai-Curry. Also oh, genau, boah, die Blätter.
Irre, ne?
Ja, die Blätter kann man ganz toll ins Thai-Curry machen, um das ein bisschen authentischer zu kochen. Und die ist richtig saftig. Also wenn man die aufschneidet und drüber presst, da kommt mehr raus als aus so einer Supermarkt-Limette tatsächlich.
Supermarkt-Limette? Ich will nicht vorgreifen, aber das ist ja auch ein Thema bei dir im Buch, ne?
Ein bisschen.
Wo, wie kaufe ich ein und wie geht man denn ran, wenn man ein Buch schreibt über Lebensmittel, über Essen, über die Zubereitung, wenn man das nicht als Kochbuch machen will, sondern wie du es getan hast, als Sachbuch?
Ich habe tatsächlich ohne Verlag angefangen. Also ich hatte noch keinen Verlag und habe mir vorgenommen, ein Buch über die Bedeutung, die gesellschaftliche Bedeutung von Essen zu schreiben und habe mir dann mal überlegt, wie kann man das denn gliedern und habe mir 20 Thesen ausgedacht. Man hätte wahrscheinlich auch 50 Thesen nehmen können. Genau, habe dann sowas, solche Thesen wie Essen ist Menschsein, Essen ist Leben, Essen ist Natur, Essen ist politisches Statement, Globalisierung, also ganz unterschiedliche Themen. Und darunter dann nochmal einzelne Kapitel, die sich dem Thema, sagen wir, artikelmäßig widmen und mal psychologisch, mal biologisch, mal historisch betrachten, wie Essen uns Menschen zu dem gemacht hat, was wir sind und das, wie Essen uns heute auch noch prägt. Also ja, warum es auch so wichtig für uns ist.
Also natürlich wissen wir, dass Essen eine extreme Bedeutung für uns hat, ja, dass Essen auch Gesellschaft bedeutet und Emotionen bedeutet und natürlich ohne Nahrungszufuhr haben wir es sowieso nicht so gut, fällt es uns ein bisschen schwer, aber ich war doch ein wenig, und das ist positiv gemeint, ob der Komplexität erschlagen, weil ich habe da auch eben noch ganz, ganz viele Facetten erkannt oder Zusammenhänge erkannt und gefunden, die ich so auch noch nicht betrachtet habe, wenn ich über das Thema Essen gesprochen habe. Was war denn für dich der Antrieb, dass du da gesagt hast, ich will das mal analysieren? Weil sonst als Journalistin hast du ja nicht nur Essensthemen.
Nee, tatsächlich bin ich eigentlich Gesellschafts- und Gesundheitsjournalistin seit 16 Jahren und auch ich widme mich, glaube ich, am meisten oder suche sehr viel, so wie du auch, Menschen, die Interessantes zu erzählen haben, die Schicksalsschläge überwunden haben, die ihre eigenen Heldengeschichten erzählen können und auch im medizinischen Bereich neue Methoden, die unblutigere Ansätze wählen, ein bisschen alltagspraktischere Ansätze wählen und mache hin und wieder Ausflüge eigentlich in die Kulinarik, weil ich Hobbyköchin eigentlich bin und auch selbst den Foodtalker liebe, Kochformate liebe, die in besondere Welten entführen.
Es ging eben ein bisschen unter. Ich glaube, sie hat mir eben gestanden, sie hat fast jede Foodtalker-Episode gehört. Ich glaube, ich muss mal so einen Club bauen, ne? Den Foodtalker, die alle alles gehört haben. Wir haben ja bald die 200. Folge. Wahrscheinlich muss ich diejenigen mal einladen, die ganz treuen Hörer. Aber du gehörst ja jetzt dazu.
Da
zum
gehöre
Kreis.
Ich dazu, genau.
Ja, jetzt bist du dabei. Jetzt bist du dabei. Genau. Aber da bist du aber wirklich ganz, ganz tief reingegangen. War diese Idee dann wirklich auch zu sagen, ich gehe dem wirklich so auf den Grund oder hat sich das entwickelt? Wie lange hast du daran gearbeitet?
Das ist eine spannende Frage. Also ich habe im Herbst 2021 ein Stipendium ergattert. Und zwar hatte zum Ende von Corona das Bundesministerium für Kultur und die VG Wort, die Journalisten vertritt und deren Urheberrechte, Neustart Kultur als Stipendienprogramm ausgeschrieben. Und ich habe da ein Stipendium ergattert, musste aber ein Projekt angeben. Und in dieser Corona-Zeit war ich eigentlich sehr viel selbst in der Küche, habe ganz viel Foodtrucker gehört bei den einsamen Spaziergängen durch den Südschwarzwald. Dann bin ich eigentlich über die These gestolpert, dass Essen uns erst zu Menschen gemacht hat oder dass die Entdeckung des Feuers uns erst zum Menschen gemacht hat. Und ich fand das so spannend, dass ich dann gedacht habe, jetzt muss ich ein Buch über die gesellschaftliche Bedeutung von Essen schreiben. Und dann habe ich mir natürlich nicht sofort irgendwie alles vorgenommen, was da jetzt drin steht, sondern habe mich tatsächlich 3,5 Jahre treiben lassen, immer mal wieder intensiver oder weniger intensiv daran gearbeitet und dann war es fertig.
Und in der Zeit, muss man ja auch sagen, hast du dich mit ganz, ganz vielen Menschen getroffen. Viele Menschen aus der Spitzenkulinarik, die auch bei mir schon zu Gast sein durften. Ich, wenn man das mal, wenn man das Line-up mal so durchliest, Alexander Herrmann, Bobby Breuer, Toko Nakamura, Johann Lafer, Kevin Fehling, Johannes King, Christoph Rüffer, Ricky Savard, die waren alle schon auch bei mir zu Gast, Marco Müller, Clemens Rambichler und Lucky Maurer, den hatte ich noch nicht. Aber das ist ja schon eine Liste. Mhm. Und die hast du teilweise persönlich getroffen, teilweise im Interview.
Ich habe entweder telefonisch oder per E-Mail tatsächlich, okay, weil es während Corona, also die, gerade die Köche, die habe ich während Corona ehesten gekriegt, genau, ja, weil die da Zeit hatten. Ja. Und deswegen habe ich mit den meisten telefoniert oder per E-Mail oder sogar per WhatsApp-Sprachnachricht. Also die sind ja alle sehr bodenständig und auch sehr nahbar und unkompliziert.
Das sind sie, ne?
Ja, ja, richtig schön.
Also. Und hattest du, gut, und du weißt ja, wie man auf Menschen zugeht, wenn du das seit 16 Jahren machst.
Das glaube ich,
weißt ja, du ja, wie du die auch öffnest, ne? Oder den Zugang findest.
Absolut. Und ich glaube auch, dass, also die, meine Erfahrung war, das kannst du bestimmt bestätigen, dass die alle schon auch was zu sagen haben zu dem Thema und sich da viel mehr Gedanken machen, als man irgendwie Köchen so unterstellt. Also die stehen nicht einfach in der Küche und kochen so vor sich hin, sondern die machen sich ganz, ganz viel Gedanken darüber, wissen ob der Bedeutung des Essens für den Menschen und haben sich deswegen auch diesem Thema für ihr Leben verschrieben. Die wollen Menschen mit Essen glücklich machen.
Ich weiß nicht, ob man die Frage jetzt schon stellen darf, ne? Was ist denn die... Eigentlich kommt sowas zum Schluss, aber ich mache es jetzt einfach mal. Was ist denn die wichtigste Erkenntnis, die du beim Schreiben des Buches und beim Sammeln der Informationen gehabt hast? Über Essen und über Zubereitung von Essen und über die, ja, Sozialkomponente Essen.
Also, dass unsere Rohstoffe, und zwar genau, ob jetzt tierisch oder pflanzlich, und die Erzeuger und die Köche, ob jetzt die Oma oder der Spitzenkoch, einfach so viel mehr Respekt verdient haben, als wir es ihnen schenken. Und also mein Buch will auf keinen Fall den Zeigefinger erheben. Ich hoffe, das ist mir gelungen, sondern Denkanstöße geben. Und,
etliche.
Ja, okay, etliche Denkanstöße, aber ohne jetzt zu sagen, das darfst du nicht, sehr dogmatisch. Ja, aber es soll auf jeden Fall zeigen, dass Essen so unfassbar wichtig für uns Menschen ist und unsere Seele, unseren Körper, unser ganzes Dasein irgendwie mitbestimmt. Und ja, ich denke, das ist die wichtigste Erkenntnis.
Ich finde, da ist in dem Buch, wenn ich das alles durchgehe, Kapitel für Kapitel, These für These, dann höre ich da aber auch schon eine Botschaft raus.
Welche hörst du?
Ich höre nämlich eine Botschaft raus, dass wir uns, also ich verallgemeine das mal, dass wir uns diesem Thema eigentlich viel mehr widmen müssen, uns viel mehr Gedanken darüber machen müssen, viel sorgfältiger auch bei der Auswahl der Produkte sein müssen und auch, ja, das ganze Thema auch zelebrieren müssen, uns dafür Zeit nehmen müssen. Und ich glaube, das ist ja einer der ganz wichtigen Faktoren unserer Zeit. Wenn du mit Menschen sprichst und die fragst, warum kochst du nicht selber? Was man ja nicht unbedingt muss, aber das gehört eben auch dazu, dann ist meistens der Zeitfaktor da und dann ist es eine Preisfrage. Mhm. Und beides versuche ich ja auch immer und ich höre das hier auch ein bisschen raus. Hochwertige Produkte müssen nicht immer teuer sein, mhm, ja, weil die kannst du auch beim Bauern um die Ecke finden. Es kostet dann aber Zeit, weil du musst recherchieren und es wird dir nicht einfach gemacht. Im Supermarkt wird es dir einfach gemacht.
Mhm. Aber ja, das ist so.
Ne, wenn du dich selber drum kümmern musst und auch mehrere Stationen anlaufen musst, dann ist es natürlich sehr viel aufwendiger. Aber du hast ja irgendwas ganz anderes dann auch geschaffen. Und Essen ist ja nicht nur das Einnehmen des fertigen Mahls, sondern für mich jetzt auch persönlich ist es auch die Beschaffung, das Zubereiten und alles, was da drumherum ist.
Absolut. Also der Genuss fängt schon beim Pflücken am Wegesrand an, wenn man so will.
Und das finde ich so spannend, weil du hast natürlich auch, also du hast natürlich das Thema Erlebnis auch drin, nicht? Als, und Geselligkeit, was ja alles eine Rolle spielt, aber auch die Themen, die auf der anderen Seite stehen, die man ja nicht immer unbedingt so sehr im Fokus hat. Wenn man jetzt über Essen redet, weil dann will man gar nicht so darüber reden. Du hast auch das Thema sowas wie ein Kapitel wie Leid oder Rassismus oder auch Globalisierung, wobei das beides sein kann, Heil und Segen.
Ne? Absolut.
Also kann man nicht verteufeln, die Globalisierung. Aber
also wir würden noch wahrscheinlich Getreidebrei essen wie im Mittelalter in Deutschland, wenn wir nicht die Globalisierung gehabt hätten und andersrum ja auch. Also ich weiß gerade nicht mehr wer, aber irgendjemand hat mal gesagt, jede Küche ist eigentlich eine Weltküche mittlerweile und das stimmt. Also alle Küchen beeinflussen sich gegenseitig und dann gibt es noch so, klar, es gibt noch irgendwie lokale Ausprägungen, aber dennoch sind wir alle heute von dieser Globalisierung gesegnet. Einerseits und andererseits ist das eben auch, kann man schon beim bewussten Einkauf, wenn jetzt, und das ist ganz oft so im Supermarkt, wenn man mal aufs Kleingedruckte guckt, da liegen Äpfel aus Neuseeland neben Äpfel aus Deutschland und wenn man halt drauf schaut, dann kann man sich entscheiden, kaufe ich jetzt die einen oder die anderen.
Und das ist, glaube ich, der ganz wichtige Punkt. Ne? Also man hat schon die Entscheidungsfreiheit. Mhm. Manchmal gibt es natürlich ein limitiertes Angebot, aber in der Regel sind wir frei in unserer Entscheidung. Hast du dir denn irgendwie aufgrund deiner Recherchen, die du gemacht hast, auch selber was vorgenommen für deine Ernährung und für deine Essensweise?
Also eine Sache habe ich mir ganz fest vorgenommen, und zwar mich auch mal intensiver mit der mit tierischen Lebensmitteln auseinanderzusetzen. Und ich erzähle ja in meinem Buch auch die Geschichte von Louise Gray, dieser Umweltjournalistin. Das ist eine Umweltjournalistin aus Großbritannien, die sich vorgenommen hat, ein Jahr lang nur Tiere zu essen, die sie selbst erlegt hat. Und die hatte vorher noch nie irgendwie ein Tier getötet, hat dann mit Austern angefangen, dann, ich glaube, mit Shrimps weitergemacht, dann einen Fisch getötet und irgendwann auch ein Kaninchen erschossen. Und sagt aber auch, nach dem ersten Säugetier, da hätte sie sich wochenlang im Bett verkriechen können, die Decke drüber ziehen können und heulen können, weil sie es so schlimm fand. Sie hat dann aber irgendwann weitergemacht und lebt heute nicht vegetarisch, aber hat sich einfach mal bewusster mit dem ganzen Thema auseinandergesetzt. Und das finde ich schon sehr spannend und auch sehr wichtig. Luki Maurer sagt ja zum Beispiel, das sind zwar Nutztiere, aber wir sollten sie nicht ausnutzen. Und da hat er absolut recht. Und das finde ich auch so eine wichtige Kernbotschaft. Und als Journalistin habe ich ja aber das Glück, dass ich das alles auch mal ausprobieren kann. Deswegen habe ich das tatsächlich vor 3 Wochen schon gemacht und war in einer Forellenzucht und habe das erste Mal, jetzt sagen viele, ja, Fische sind ja nicht so schlimm oder so, aber das war schon auch krass. Also diesen Fisch zu fangen, dann in meiner linken Hand zu halten überhaupt, dieses muskulöse Tier, das sich ja aus der Hand windet und dann mit einem Stock irgendwie gezielt da drauf zu hauen, dass das halt erstmal betäubt ist, was halt ein Profi mit einem Schlag macht. Ich musste 2-mal zuhauen. Jeder, der es schon mal probiert hat, kennt das wahrscheinlich. Mhm. Und dann macht man den Kiemenschnitt und dann ist es wirklich erlöst. Ich fand das krass. Mein Herz hat gerast. Aber ich habe dadurch noch mehr Respekt vor diesem Lebewesen und vor diesem Rohstoff auch, den wir essen. Und ich fand das eine ganz wertvolle Erfahrung. Also ich würde das eigentlich jedem raten, mal zu tun. Weil wir sind so ein bisschen verkommen. Also Fischstäbchen sind okay und ich will bloß nicht den Ursprung vom Lebensmittel mehr kennen und dann... Also das ist doch schade.
Ja, ja, genau. Und wir essen die Hühnerbrust gerne, ne? Aber da ist ja auch nichts mehr zu erkennen von irgendeinem Tier. Nee. So beim Hühnerbein und so weiter ist schon komisch, ne? Genau. Wobei Huhn geht ja immer noch bei den meisten. Aber ja, absolut. Aber wir sind einfach von dem Produkt komplett entfremdet.
Absolut. Und das ist total schade. Und das ist in vielerlei Hinsicht total schade, weil wir verpackten Lebensmitteln mehr vertrauen als irgendwie unseren Geruchssinn, unserem Geschmackssinn oder also zum Beispiel einen abgelaufenen Joghurt einfach wegschmeißen, ohne da mal dran zu riechen vorher. Also das ist auch, was das Klima angeht und so, das ist einfach wichtig, dass wir wieder ein bisschen unseren Sinnen vertrauen lernen und uns auch einfach wieder wir sind, wir haben tausende Jahre oder Millionen Jahre auch unsere Vorfahren schon überlebt, indem wir unsere Sinne hatten und die benutzt haben. Und das haben wir verlernt. Das ist so schade.
Kannst du denn ins Feld gehen und da was finden?
Absolut,
was essbar ist mittlerweile?
Nein, also wirklich tatsächlich auch schon viele Jahre.
Ja?
Genau, aber ich habe, in meinem Buch erzähle ich die Anekdote, ich habe ja eine thailändische Stiefmutter.
Ja, genau.
Und mit der war ich nach dem Abi in Thailand und da haben wir so einen Abendspaziergang gemacht und die hat da alles mögliche Grünzeug gepflückt und in so eine Plastiktüte gestopft und ich habe dann irgendwann gefragt, was macht sie denn da? Und dann hat sie gesagt, ja, Abendessen pflücken. Und ich so, okay. Und fand das total komisch damals noch. Und dann wurde ich Journalistin und habe dann auch immer mehr, bin mit Sterneköchen, mit Kräuterhexen irgendwie durch Wald und Wiesen gestapft und habe immer mehr gelernt, wie viel wir eigentlich essen können. Jetzt lebe ich natürlich nicht in der Großstadt, sondern wirklich im Südschwarzwald und bin da jeden Tag von Natur umgeben und ich tue das auch. Also ich pflück im...
Du kannst auch mal knabbern gehen, ne?
Ja, ich kann knabbern gehen, genau. Und ich traue mich, das auch knabbern zu gehen. Und die meisten Leute trauen sich das halt nicht. Die trauen sich nicht mal eine Brombeere am Wegesrand zu pflücken. Und das ist doch also traurig. Es gibt den Fuchsbandwurm und der ist saugefährlich. Das stimmt. Aber es gibt in Deutschland 6 bis 20 Fälle pro Jahr. Das heißt, eigentlich geht's so gefährlich. Und ein Fuchs hat ja auch eine gewisse Höhe. Das heißt, alles, was man oberhalb von dieser Fuchshöhe pflückt, ist eigentlich, muss man halt waschen und kann man aber also ohne schlechtes Gewissen irgendwie essen und muss eigentlich keine Angst davor haben. Da habe ich dir übrigens auch was mitgebracht.
Oh, das ist ja.
Und zwar.
Ein Fuchs?
Kein Fuchs. Löwenzahn. Man darf nicht Honig sagen, aber Löwenzahnbrotaufstrich, sagen wir mal. Aus Löwenzahnblüten mit Zucker eingekocht.
Darf ich jetzt nicht aufmachen, ne?
Hält das? Der hält, also ja? Ganz viel Zucker drin.
Ganz viel Zucker drin.
Ganz viel Zucker drin. Aber das schmeckt auch besonders. Also ich mache den jedes Jahr mit ganz vielen Löwenzahnblüten. Und in Frankreich gibt es sogar ein Wort dafür.
Ja?
Ja, der ist in Frankreich, glaube ich, Cramaillotte de Pissenlit. Pissenlit heißt eigentlich ins Bett pinkeln.
Ja,
genau, aber so heißen halt die Löwenzahnblüten quasi.
Mm. Ja, sehr lecker. Ja, und vom Löwenzahn kannst du ja alles verwenden, nicht?
Genau, ja.
Also früher dachte man immer, auch diese weiße Milch im Stängel geht gar nicht, aber du kannst davon alles essen, richtig?
Genau, also man kann sogar aus den Wurzeln, wenn man die trocknet, hat man auch zu Kriegszeiten Kaffee gemacht, also Kaffeeersatz. Und die Blätter, die Stängel, eigentlich kann man alles essen, das ist halt sehr bitter, also ist schon nicht jedermanns Sache. Für mich ist das persönlich auch zu bitter. Also ich mag die Blätter nicht so gerne, außer vielleicht mal so die ganz jungen im Frühling. Aber eben mit den Blüten kann man Sirupe oder eben Brotaufstriche machen und ich kann das sehr empfehlen. Also es schmeckt super.
So schön Bernsteinfarben, ne? Toll. Genau. Vielen, vielen Dank.
Und Bärlauch gibt es bei uns ganz viel auch. Also da pflücke ich auch jedes Jahr. Ja, ist auch was ganz Tolles.
Ich war neulich ja bei Marco Seibold. Vielleicht hast du die Folge auch gehört.
Ganz tolle Folge. Ich mochte auch sein Schwäbisch sehr.
Ja. Ja. Im hohen Norden. Fand ich sensationell, was er da auf einem Quadratmeter an Kräutern gefunden hat, die essbar waren. Und der dann ja auch damit nochmal so ganz fein umgeht, dass er sagt, ich ziehe jetzt nur hier die Blüten ab oder da nur die kleinen Blätter oder so oder da nehme ich den Stängel. Und da muss man ja auch manchmal sagen, okay, da sind ja auch ein paar Köche dabei, die haben ganz besondere Wünsche. Ne? Mhm. Würdest du denn sagen, weil wir haben ja eben schon mal so ein paar Köche vorgelesen, die du da interviewt hast, hast du da so 1, 2, 3 erkannt, die so ganz extrem sind und nochmal das so bis auf die Kante drehen, was sie so machen?
Ja, also bis auf die Kante dreht es ja der Hexer in der Schweiz.
Ja,
wahrscheinlich spielst du auf den an.
Ja, es gibt doch, ja,
genau.
Der insbesondere, ne?
Ja, bei dem war ich auch schon persönlich. Also wir waren da vor ein paar Jahren mal, haben das einer Freundin zum Geburtstag geschenkt und das macht aber auch total Spaß. Also es ist ein total verrücktes Erlebnis beim Hexer in der Schweiz zu essen. Stefan Wiesner heißt der und Also da isst man dann wirklich Moos und Flechten und Vogelbeeren, also ganz viele Sachen, von denen man denkt, hey, die sind doch giftig. Meine Mama hat immer gesagt, die sind giftig. Genau. Und der zersägt, also bei uns hat er beim Menü auch ein ganzes Kuhbein am Tisch zersägt, wirklich mit, also ganz brachial mit so einer Riesensäge und hat dann das Knochenmark da rausgekratzt und uns auf den Teller geklatscht quasi. Aber das war ein ganz, ganz tolles Erlebnis, weil der eben... ja, den Ursprung auch so sehr dieser Zutaten betont. Und der hat zum Beispiel auch Bachforelle serviert, mit Kieselsteinen in Bachwasser gegart und noch mit so Blattgold, weil ja da das Schweizer Alpengold in den Bächen auch ist und so. Also das war schon ein sehr spezielles Erlebnis, aber auch ganz toll. Also das kann ich auch jedem, der da so mal hinter den Tellerrand blicken will, empfehlen.
Ja, weil hinter dem Tellerrand ist ja eigentlich alles, ne? Weil na gut, ist auch was auf dem Teller, worüber du sprichst, aber es ist oder schreibst, aber es ist immer noch mal der Blick darüber hinaus. Wieso ist denn das eigentlich? Was ich auch noch mal interessant fand, war, wann kam eigentlich was an Fertigprodukten auch in unsere Küchen? Ne? Was wir ja als allgegenwärtig anerkennen, ist ja teilweise erst 50, 60, 70, 80 Jahre alt, ne?
Das meiste tatsächlich. Also genau, also so die Nachkriegsjahre 1950er, 1960er, da war das so im großen Stil, weil aber auch die also Kühlschränke und Backöfen und so quasi Einzug erhalten haben in die Privathaushalte. Und dann war es natürlich so, dass manche Männer kriegsversehrt zurückkamen, die Frauen angefangen haben zu arbeiten. Also das waren so ganz viele Entwicklungen, die da Hand in Hand gingen und ja, wo es dann auf einmal irgendwie einfacher war, Fertigknödelpulver zu benutzen und oder auch mal irgendwie gute Ravioli aus Italien aus der Dose angepriesen
die
wurden.
Die hat ja jeder gegessen, glaube ich.
Ja, genau.
Auch kalt.
Ja. Ja, echt? Okay.
Ich kenne genug Leute, die das auch kalt gegessen haben. Ja.
Okay, aber deswegen bedeutet halt für diese Generation, also ich denke, das würde so, wäre so die Generation meiner Oma, die jetzt so 80, 90 vielleicht sind, das bedeutet Wohlstand, diese Supermarktprodukte und auch dieses Üppige, sich viel üppiger ernähren, dass immer Speck und Butterschmalz und so überall reinkommt, da sind wir ja jetzt schon wieder ein Stück weit davon weg. Heutzutage.
Ja, da kommen wir eher wieder hinten langsam.
Hoffentlich kommen wir nicht wieder hin, ja. Also würden Mediziner sagen wahrscheinlich.
In kleinen Ausprägungen. Aber früher konnte man ja auch irgendwie sagen, gab es irgendwie ein, zwei Megatrends, massive Trends. Ne? Und heute ist es ja ganz anders. Heute gucken wir ja ganz anders aufs Essen. Ist das so, dass du auch bei deiner Recherche auch irgendwelche neuen oder Megatrends entdeckt hast?
Hast du einen entdeckt? Ich weiß es gerade nicht.
Es ist eher kleinteiliger. Es ist kleinteilig, finde ich, das ganze Thema. Nicht?
Ja.
Also gerade, wenn wir auch in das Thema Gesundheit gehen. Mhm. Aber ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass wenn es jetzt zum Beispiel um das Thema Gesundheit geht bei der Ernährung, der Genuss wieder wegbleibt.
Das muss aber nicht sein.
Nee, es muss nicht sein, aber praktiziert.
Das
ist es
stimmt.
Häufig so.
Ja, ich habe ja, also du hast vorhin das Kapitel Essen ist Leid angesprochen.
Ja.
Genau, da gehe ich unter anderem darauf ein, dass natürlich für viele das auch immer mit einem schlechten Gewissen verbunden ist, weil sie irgendwie ständig abnehmen wollen, ständig ihren Körper optimieren wollen und deswegen Essen halt auch Leid bedeutet. Also jedes Mal, wenn sie sich irgendwie was Leckeres gönnen, hat das vielleicht mehr Kalorien und dann haben sie wieder ein schlechtes Gewissen. Da hat man eben diese strengen Dogmen auferlegt, dass man zum Beispiel gar keine Kohlenhydrate essen soll oder gar keinen Zucker mehr essen soll oder gar kein Fett mehr essen soll. Ich glaube aber, dass auch in diesem Abnehmwahn mittlerweile doch angekommen ist, dass eigentlich kein Lebensmittel böse ist und dass man sich durch ausgewogene Ernährung durchaus eben auch gesund und ernähren kann und da auch mal sich was Leckeres gönnen darf.
Du hast ja auch die erste These, Essen ist Heimat. Steht das nur durch Zufall an erster Stelle oder ist es eins auch für dich der wichtigsten Themen? Weil ich setze da ja auch so ein bisschen Sozialisierung mit gleich und was habe ich eigentlich auch bei mir weggespeichert als ersten Eindruck, als Duft, als Geschmack, als Gefühl, wenn es um Essen geht?
Also bei mir stand ursprünglich an erster Stelle tatsächlich Essen ist Leben, weil es das an allererster Stelle ist. Genau, da spreche ich aber mit einer, die sich fast zu Tode gehungert hat. Und das war einfach zu hart als Einstieg. Und deswegen haben wir es ein bisschen nach hinten geschoben.
Ja, genau.
Genau, ja. Und Essen ist Heimat ist aber natürlich ein Thema, mit dem jeder etwas anfangen kann. Und es ist in so vielerlei Hinsicht Heimat. Also jeder hat Kindheitsgeschmäcker, die einen sofort in die Kindheit zurückkatapultieren. Bei mir ist das ganz stark Himbeermarmelade.
Himbeermarmelade,
genau. Ich habe eine Schweizer Großmutti, sagt man da, gehabt, mit einem Himbeergarten. Und die hat immer Himbeerkonfi, wenn man in der Schweiz sagt, gekocht. Und deswegen, sobald ich Himbeermarmelade im Mund habe, bin ich in meinen gelben Gummistiefelchen in ihrem Himbeergarten mit meinem Weidenkörbchen. Und genau, und ich glaube, das haben viele so, ja, so schöne Geschmackserinnerungen, die eben auch Geborgenheit und Liebe und Kindheit einfach pur bedeuten. Genau, in dem Kapitel gehe ich aber auch darauf ein, wie wir doch auch so vielseitig geprägt sind, weil nicht nur unsere Familie prägt es sehr stark, sondern ja auch die Weltregion, in der wir aufwachsen. Du machst ja auch so einen tollen Algen-Podcast.
Mhm.
Genau. Und wir essen zum Beispiel in Deutschland ja nicht so gerne Algen, weil wir das halt irgendwie noch komisch finden. Aber in Japan oder eben in anderen Ländern am Meer, Das ist gang und gäbe, das ist total normal.
Selbst in Frankreich schon, ne?
Genau. Mhm. Und das ist spannend und ich wollte das gerne thematisieren, um auch ein bisschen die Leser hinterfragen zu lassen, ob man denn dieses, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht, leben muss oder nicht. Also weil Neugier kann so bereichernd sein und kann uns eben auch jeden Tag hinter den Tellerrand blicken lassen, ganz persönlich und dann wieder jeden Tag auch zum Erlebnis machen.
Ja, natürlich. Also das ist ja auch immer der Spagat, ne? Zwischen ich habe mein Landgericht, das könnte ich jeden Tag essen und ich möchte was Neues. Obwohl, das sind auch nicht alle. Aber es sind viele Menschen, aber nicht alle Menschen, die immer was Neues entdecken wollen.
Genau, ne? Nicht.
Und ausprobieren wollen und auch sich gar nicht rantrauen und nicht mal probieren. Ich bin ja so der Meinung, du musst zumindest mal alles probiert haben.
Was war das Verrückteste, was du je probiert hast?
Boah, verrückt. Ich fand, also am schlimmsten fand ich einmal auf den Philippinen, ich glaube, 40 Tage oder wie viel auch immer, eingebuddelte Eier.
Ah, diese 100-jährigen oder 1000-jährigen Eier.
Ja.
Und wie waren die?
Oh, fürchterlich.
Okay.
Fürchterlich. Hingegen mag ich zum Beispiel den hast du auch, glaube ich, drin, den Gammelhai auf Island. Den mag ich ganz gerne.
Wirklich?
Ja, den finde ich ganz gut.
Ja, da sieht man ja in einer Kitchen Impossible-Folge, wie Tim Meltzer den isst und ich glaube, sich fast übergeben muss, oder?
Also ich finde den gut.
Okay.
Also du brauchst nur einen Schnaps dazu, ne? Oder den Surströmming. Den schwedischen Hering, der in der Dose fermentiert und wenn du diese Dose aufmachst, spritzt es dir quasi entgegen, weil die so unter Druck ist. Er stinkt fürchterlich. Essen kann man ihn aber.
Verrückt.
Und so gibt es natürlich so einige Geschichten, die man nicht nachvollziehen kann, warum die gegessen werden. Aber es hat eben da auch viel mit Tradition zu tun.
Absolut. Ich glaube auch, dass wahrscheinlich Menschen auf der anderen Seite der Erde irgendwie denken, bei Sauerkraut wahrscheinlich oder so, auch denken, was essen die denn? Also wenn sie das erste Mal im Mund haben, das kann ich mir gut vorstellen.
Ja, das ist, glaube ich, auch, dass man da sagt, das würde ich nicht essen. Und wir hingegen sagen das andere nicht. Aber, und das ist ja auch ein wichtiger Part in dem Buch, ist ja auch, wie du nochmal beschreibst, dass das Feuer eben ganz elementar war für uns eben Mensch zu werden oder dass wir ja dadurch erst Mensch geworden sind. Ich glaube, da zitierst du auch Leon Jaskowitz, ne? Den ich ja auch zu Gast hatte bei mir.
Mhm.
Weil das, glaube ich, ist auch ganz vielen so gar nicht geläufig. Ne? Oder dass eben das Feuer so viel verändert hat. Weil
das, genau, also es ist tatsächlich so, und da gibt es nochmal eine neuere Forschung auch, dass Harvard-Universitätsprofessoren herausgefunden haben, dass wir schon seit, oder unsere Vorfahren schon seit 1,9 Millionen Jahren kochen. Also der Homo erectus.
So lange schon?
Ja, das ist total verrückt. Ah. Also ich finde das Wahnsinn einfach. Und der Homo erectus, der hatte eben noch ein ganz anderes Hirnvolumen und Darmvolumen. Und anhand irgendwelcher Funde konnten die da eben sagen, wir mussten danach dann irgendwie angefangen haben zu kochen. Und haben uns deswegen quasi zum Homo sapiens weiterentwickelt, weil wir uns hochkalorischer ernähren konnten, wir rund ums Jahr Essen haltbar machen konnten durch Feuer und verschiedene Techniken. Und Schimpansen und Bonobos, also wir sind irgendwie maximal 4% genetisch auseinander, die essen jetzt oder kauen jetzt noch den halben Tag. Und wir konnten eben uns kulturell dann weiterentwickeln. Das sagt ja Leon Joskowitz dann auch.
Dass, aber wir hatten mehr Zeit für andere Sachen.
Genau, auf einmal hatten wir Muße und Zeit und Neugier und wir mussten nicht mehr den ganzen Tag essen und kauen vor allem, weil wenn man nur Rohkost essen kann, dann kaut man den ganzen Tag, um das überhaupt verwerten zu können.
Da kannst du ja auch nicht sprechen in der Zeit.
Genau. Ganz und deswegen hat sich dann Sprache entwickelt und Leon Joskowitz sagt ja auch, dass die Küche sich dann schon quasi mit dem ersten Lagerfeuer schon die erste Küche und das gemeinsam Essen zu bereiten und alles gebildet hat. Und Essen hat uns aber auch, wenn wir dann noch ein paar Jahrtausende weiter hinter oder weiter vorrücken, hat uns Essen auch domestiziert. Also vorher sind wir herumgezogen, unsere Vorfahren, und dann haben wir angefangen, Felder zu bestellen und sind sesshaft geworden durch Essen. Also Essen hat uns in vielerlei Hinsicht extrem geprägt.
Ja, weil letztendlich geht es ja auch nur darum, ne?
Ja.
Es ging ja auch nur um
Essen und die Liebe.
Ja, um Nahrungsbeschaffung und Vermehrung.
Genau.
Und das sind ja die Grundbedürfnisse.
Absolut.
So das andere, was wir so kennen.
Ja, eigentlich egal.
Eigentlich egal.
Ja, oder wir tun es nur für Essen und Liebe. Arbeiten zum Beispiel.
Ja, das kann sein.
Genau.
Das ist ja nochmal, das wäre dann nochmal die Erweiterung des Buches. Ne? Mhm. Das ist dein erstes Buch?
Das ist mein erstes Buch.
Und darauf kann man ja echt mächtig stolz sein, ne?
Das bin ich.
Also muss ich sagen, weil, wie ja schon eben erwähnt, auch ich habe da einiges noch gefunden, was ich nicht kannte. Und was mir so beleuchtet dann auch nicht präsent war. Und was ich auch zum Beispiel spannend fand, du hast ja auch Essen als Wirtschaftsmacht. Da gehört ja auch so ein bisschen das Kapitel, glaube ich, Globalisierung rein. Ne? Weil das ist ja auch eben ein riesen Wirtschaftsthema. Ist denn das Essen, hat sich das irgendwann entkoppelt, würdest du sagen, von uns? Also so wir, die wir das eben selber gezogen haben, du sagtest gerade, wir waren selber auf dem Feld dann, haben nicht nur gejagt und gesammelt, sondern waren dann auch auf dem Feld und haben das angebaut. Das haben wir irgendwann verlernt, das haben dann irgendwann andere für uns gemacht. Wir haben den Bezug dazu verloren, hattest du auch eben gesagt, weil Verpackungen und so weiter kennen wir nur noch, wir kennen gar nicht mehr, wie das Produkt aussieht. Und dahinter stehen eben Megakonzerne und was ist das für dich, wie, als du das so beleuchtet hast, für ein Gefühl? Hast du da gesagt, da läuft was schief oder geht dir das zu weit, wenn ich so eine Frage stelle?
Nee, ich will da gar nicht so sehr drüber urteilen, sondern eigentlich, dass der Leser sich da selbst eine Meinung bildet. Fakt ist, dass als einige wenige Großkonzerne weltweit sind, ich glaube, ich weiß gerade nicht, aber ich glaube 5 oder so,
ja.
Genau, die eigentlich die Lebensmittelmärkte auf der ganzen Welt bestimmen. Und das Gleiche gilt auch für die Lebensmittel, die angebaut werden. Also es sind irgendwie, ich glaube 12, die im großen Stil angebaut werden. Wir hätten 30.000 Pflanzen, die wir essen könnten.
Mhm.
Und ich möchte
Das sind 12?
12
Pflanzen?
12 Pflanzen, die im großen Stil angebaut werden.
Ach,
also sowas wie Mais, Reis,
ja.
Das sind die Cash Crops. Ja, genau. Und diese Zahlen wollte ich nennen, dass sich die Menschen mal drüber Gedanken machen.
Und diese sind ja auch in Händen von sehr wenigen Konzernen.
Genau,
ne?
Ja.
Also ich glaube 4, 5 Konzerne,
ja.
Die dann natürlich einmal das Saatgut, die Dünger und Pestizide kontrollieren.
Mhm.
Die dann natürlich aufeinander abgestimmt sind. So dass du da ja auch dann irgendwie, wenn du dann bei einem Anbieter bist, musst du ja auch relativ treu bleiben. Das ist jetzt laienhaft von mir gesprochen. Wer es besser weiß, soll es bitte sagen. Aber bekommt man aber irgendwie schon so ein bisschen komisches Gefühl.
Ich finde auch, man kriegt da ein bisschen Gänsehaut, wenn man das hört. Und wenn man dann noch einen Schritt weiter in Richtung Konsumenten geht, sind es auch, ich glaube, 3 große Handelsgruppen in Deutschland, Österreich und der Schweiz jeweils, die 80% des Marktes beherrschen. Also, ja. Aber das zeigt auch, also wenn man diese Fakten weiß, dass eigentlich jeder Konsument das auch hinterfragen kann für sich und dann vielleicht eben doch mal zum Bauer um die Ecke selbst geht und da Kartoffeln kauft oder auf den Wochenmarkt oder... Und das ist, wie du sagst, ein Zeitfaktor, ein Geldfaktor. Man kann das nicht immer machen, aber schon das ab und zu machen, hat einen Effekt.
Aber wir brauchen dafür ja auch die, die uns das sagen. Also es sind natürlich solche Bücher wie deines, die da aufmerksam drauf machen.
Und Podcasts wie deiner.
Podcasts. Und sind es auch die Köche? Sind es denn eigentlich auch die Spitzenköche?
Ich glaube das schon. Wobei es auch die letzten Jahre und die jüngere Generation dieser Köche sind. Also früher war das ja schon eher so, dass die Sterneköche oder die hochdekorierten Köche, die waren, die die Produkte aus, die exotischsten Produkte von weit her geholt haben und dafür irgendwie Lob und Ehre bekommen haben.
Gibt's auch heute noch,
ne? Gibt's auch heute noch, genau. Ich will das auch gar nicht kritisieren. Ich finde, alle haben ihre Daseinsberechtigung. Aber genau, aber heute... sind es zunehmend auch Köche, die eben selbst wieder anbauen. Das machen ja immer mehr. Du hast ja auch ganz viele Gäste bei dir im Podcast, die das wieder sehr viel mehr machen. Und die dann aber auch zum Beispiel von Guy Michelin mit dem grünen Stern ausgezeichnet werden. Und ich finde das ein richtig relevanter und wichtiger und toller Schritt, dass der eingeführt wurde, der grüne Stern, weil es eben ganz andere Anreize schafft und da auch neue Rahmenbedingungen schafft.
Warum komme ich jetzt in diesem Zusammenhang, kommt mir der Gedanke, dass wir auch nochmal über das Thema Essen ist Gesundheit sprechen müssen. Wie kriege ich den Bogen plötzlich?
Das weiß ich nicht, aber das können wir gerne tun.
Wie kann man sich denn gesund ernähren? Und wer sagt mir das? Was hast du da rausgefunden? Wenn wir jetzt sprechen von Ernährung bzw. Essen und Gesundheit, dann geht es natürlich einmal um ausgewogene Ernährung, aber hast du da Erkenntnisse gewonnen?
Crash-Diäten sind auf jeden Fall nicht richtig, weil man da einfach verzichtet und man das nicht sein Leben lang durchziehen kann und dann auf jeden Fall der Jojo-Effekt vorprogrammiert ist. Ich glaube, relevant ist es für die meisten Menschen, die schon viele Jahre zum Beispiel mit Übergewicht zu kämpfen haben, sich mehr mit emotionalem Essverhalten auseinanderzusetzen. Das ist eine der wichtigsten Erkenntnisse. Und dann andere Ventile finden als irgendwie Trostgummibärchen und Trostschokolade und Trostchips. Dann kann man wahrscheinlich, also das so, dann ist der Grundstein gelegt für wieder eine gesunde Ernährung oder für eine ausgewogene Ernährung und sich eben nichts zu verbieten und Essen wieder so ein bisschen mehr zur Bauchsache als zur Kopfsache zu machen. Genau. Aber um vielleicht nochmal wirklich über gesunde Ernährung zu sprechen, ich habe ja für mein Buch mit ganz vielen Menschen gesprochen und eben auch mit Menschen, die sich gesund gegessen haben. Und das habe ich bewusst gemacht, weil wir kennen alle den Spruch vom Arzt, der irgendwie sagt, boah, sie müssen sich gesünder ernähren und wir können das alle auch nicht mehr hören. Aber wenn wir eben mal Menschen zu Wort kommen lassen, die ihre Ernährung umgestellt haben und da wirklich was in den Griff bekommen haben. Also ich habe mit einer Dame gesprochen, die sollte sich am Knie operieren lassen wegen Kniearthrose. Die hat ihre Ernährung umgestellt, die fährt jetzt wieder 30 Kilometer Rad am Tag und hat ihr Knie nicht operieren lassen. Dann habe ich mit Menschen gesprochen, die sich Diabetes wieder weggefuttert haben sozusagen, weil sie haben sich ja auch mal angefuttert. Genau, und auch mit Menschen, die Hautkrankheiten, wirklich chronische, schlimme Hautkrankheiten durch Ernährungsumstellung wieder in den Griff bekommen haben. Und wir sind oft so Tabletten und Medikamenten und OP-gläubig, aber Essen ist ein ganz machtvolles Instrument, das uns eigentlich zur Verfügung steht und das sollten wir nutzen.
Und glaubst du, dass das Wissen war ja mal da, oder? Das Wissen darüber, wie es richtig geht oder auch, müssen wir auch sehen, auch was lindern kann zum Beispiel. Also ich meine, wir haben ja auch Produkte aus der Natur, essbare Produkte aus der Natur auch benutzt, um eben auch dann, wenn es denn irgendwie eine Krankheit aufgetreten ist, die dann auch zu behandeln damit, nicht? Aber das ist ja altes Wissen.
Eigentlich ist es altes Wissen, genau. Das hat wahrscheinlich ging parallel mit der Entfremdung zu unseren Lebensmitteln, dass wir das irgendwie verlernt haben und dass wir wie wir Supermarktprodukten mehr vertrauen, eben auch der Apotheke mehr vertrauen, als irgendwie Omas Kräuterwickel oder Kartoffelwickel bei Halsschmerzen oder wie auch immer.
Naja, du hast es eben geschildert, ne? Alles, was unten auf dem Boden wächst, das wollen wir eher nicht essen, weil das fassen wir nicht an, weil das könnte irgendwie kontaminiert sein mit irgendwas. Dann gehen wir lieber in die Apotheke, klar. Mhm. Aber ich finde es auch schwer, sich durch diese ganzen Informationen durchzuarbeiten. Ich glaube, dass da auch die Menschen, die dann sowas, wie du jetzt gerade geschildert hast und in deinem Buch auch die Dame mit dem Knie und die musste wahrscheinlich auch einen sehr, sehr langen Weg gehen, bis sie dann zu dieser Erkenntnis kam.
Ja, also gerade die Arthrose-Dame, die war halt in der Selbsthilfegruppe mit anderen Arthrose-Betroffenen und die haben sich ausgetauscht. Und ich glaube eben der Austausch zwischen den Menschen und da auch so ein bisschen offen irgendwie durch die Welt zu gehen und auch eine alternative Wege mal zu hinterfragen und da die auch einfach mal auszuprobieren, kann auf jeden Fall ein guter Schritt sein. Weil eine OP einfach mal ausprobieren, da gibt es keinen Weg zurück. Aber die Ernährung kann man erstmal umstellen und das ausprobieren. Also.
Bist du denn nach dem Schreiben dieses Buches anders einkaufen gegangen, anders essen gegangen?
Also ich war auf jeden Fall seitdem öfter auch in Sterne-Restaurants.
Das ist ja auch schon mal.
Und? Ja.
Ja, und?
Ja, war ganz toll. Also sehr berührend. Also ich weiß nicht, also für Menschen, die noch nie in einem Sterne-Restaurant waren, aber sind wahrscheinlich wenige Foodtalker-Hörer.
Weiß ich nicht, aber auf jeden Fall würde ich mal sagen, es gibt ja so Klischeebilder auch immer noch, ne? Die sich ja so festgesetzt haben, die man nicht los wird. Und ich glaube, dass die Sterneküche ist, das ist einfach nur eine Auszeichnung, aber die ist so facettenreich wie alles andere.
Genau,
es gibt also nicht die Sterneküche, ne?
Das stimmt. Also was ich auf jeden Fall sagen kann, weil das eines der häufigsten Klischees sehr wahrscheinlich noch ist, dass auf dem Teller 3 Minzblättchen sind, ja, und man sowieso nicht satt wird.
Ja.
Genau. Wir haben uns damals, also bei einem 2-Sterne-Restaurant auf Malta, in Valletta, haben wir uns für das große Menü entschieden mit 12 Gängen und wir waren nach 9 so pappsatt, dass wir, also wir haben dann gesagt, wir müssen erstmal einen Kaffee trinken und eine Pause machen. Wir konnten nicht mehr. Also das kann ich auf jeden Fall nicht unterschreiben. Und es berührt einen halt auch sehr. Also, und ich muss zum Beispiel sagen, mein Mann ist jetzt nicht so der Mega-Gemüse-Fan, also es wird immer besser, genau, aber bei einem 2-Sterne-Restaurant, dahinter fragt er das nicht. Oder da ist das so besonders zubereitet und eben nicht ein totgekochter Kohlkopf, dass man eben...
Also ja, mit dem kannst du auch zu Ricky Savard gehen, nach
ja,
Frankfurt.
Genau, ja, genau, das machen wir auf jeden Fall auch mal.
Ja.
Genau, da ist ja auch in meinem Buch und ja. Genau. Ja, also ist auf jeden Fall spannend und eben die Spitzengastro, die zeigt halt auch, was alles möglich ist mit diesen ganzen Zutaten und man muss es nicht immer irgendwie nur mit Speckwürfeln und totgekocht servieren, wie das irgendwie unsere Omas noch gemacht haben und das auch lecker sein kann, genau, aber es geht so viel mehr und ich glaube, das färbt auch immer mehr auf die traditionellen Wirtshäuser ab und erreicht auch irgendwie immer mehr die breite Masse.
Wenn es denn noch traditionelle Wirtshäuser gibt.
Gibt es bei euch das nicht mehr? So bei uns gibt es
das
schon noch.
Im Norden gibt es nicht mehr so viele, da seid ihr wirklich gesegnet. Aber dass richtig traditionell gekocht wird, ist halt an vielen Orten nicht mehr so üppig zu finden.
Das ist schon sehr schade. Das eben, da sind wir schon gesegnet im Südwesten Deutschlands, das muss ich schon sagen. Bei uns ist es halt mit der internationalen Küche nicht so gut bestellt. Also wir haben unfassbar viele internationale Restaurants, aber asiatisch ist halt asiatisch. Also wir haben, also die können nicht unterscheiden zwischen thailändisch, vietnamesisch, chinesisch, sondern asiatisch. Und selbst beim Inder steht noch irgendwie gebratene Nudeln mit Ente drauf, weil die Leute das halt wollen. Also genau. Ja,
ja gut. Und
ein bisschen schade.
Die Frage ist ja, wollen die Leute das?
Ich weiß es nicht.
Oder?
Meine Oma bestellt beim Inder auch Ente mit.
Ja?
Hat sie mal? Ja, sie hat da mal Nudeln mit Ente bestellt und hat dann gesagt, das war aber nicht so besonders. Dann sage ich, Oma, beim Inder musst du auch irgendwie Chicken Tikka Masala essen oder so. Das war halt irgendwie auch ein Fail.
Hast du denn eine Lieblingsländerküche?
Also thailändisch ist auf jeden Fall ganz weit vorne, weil ich, genau, da riecht er an der Kaffee in die Mitte.
Da riech ich dran.
Genau. Aber weil ich einfach sehr früh da auch sozialisiert bin, genau. Italienisch auch, weil wir eigentlich in meiner Kindheit jeden Urlaub im Tessin waren. Wir sind natürlich da im Süden Deutschlands innerhalb von 4-5 Stunden.
Ihr seid ja überall nah dran.
Ja, genau. Also wir sind recht schnell in Italien. Das heißt, ich habe auch als Vierjährige wahrscheinlich schon Mailänder, Salami und Oliven gegessen und die haben mir geschmeckt. Und sonst liebe es, alles Mögliche neu auszuprobieren. Und wir reisen auch sehr viel. Und ich würde sagen, kulinarisch der beste Urlaub, wo wir durchweg gut gegessen haben, war Sri Lanka tatsächlich.
Sri Lanka kann man gut essen, ne?
Mega gut, ja. Und, aber es gibt also bei uns gar keine Sri Lankanische Restaurants.
Nee.
Ja, bei euch auch nicht?
Nee.
Das ist doch schade. Das ist so toll.
Vielleicht wird das durch die Inder abgedeckt dann, ne?
Aber das ist anders. Also die haben noch mal mehr diese Zimt und Sternanis und so. Also noch mal ein bisschen mehr unsere Weihnachtsgewürze sozusagen im Einsatz. Und ich fand das unfassbar lecker, mein Mann auch.
Ja, es ist, kannst du dich wirklich gut durchessen.
Ja.
Hast du denn Signature-Dish, das du servierst, wenn Gäste kommen, dass alle sagen, ja, wenn wir zu Sera kommen, dann kriegen wir bestimmt hoffentlich wieder das und das?
Also für Leute, die scharf vertragen, mache ich Thai-Curry tatsächlich. Ja. Genau, also aber so richtig mit dieser Kaffeelimette, mit frischem Thai-Basilikum vom Balkon auch und so. Für Leute, die das vielleicht nicht so mögen, so scharf, mache ich Thunfisch-Curry. Das ist unser Familiengericht eigentlich.
Thunfisch-Curry?
Ja, das ist also eigentlich so wahrscheinlich.
Kriegst du den guten Thunfisch?
Nein, wahrscheinlich nicht. Also ich nehme die Dosen von Hand geangelt, genau.
Du nimmst Dosen?
Ich nehme Dosen.
Dosen-Thunfisch.
Dosen, genau. Aber weil das Familientradition hat, genau.
Ah, okay.
Genau.
Ja, es gibt ja so manchmal so Abwandlungen, die kann man auch gar nicht erklären, wo die dann plötzlich herkommen, nee. Ne? Wo dieses Gericht... Und alle wollen's.
Es gibt ja so diese 70er-Jahre-Gericht, eigentlich Hähnchen oder Putencurry mit Früchten in der Soße und so, genau. Und das, unsere Familienabwandlung ist Thunfischcurry, die meine Mama schon als Kind ganz toll fand. Genau, und das dann, also wirklich Thunfisch mit Zwiebeln, Knoblauch anbraten und dann mit Sahne ablöschen und mit... Currypulver und dann gebratene Bananen und Reis dazu. Und es schmeckt total lecker.
Ja. Muss ich mal probieren. Gibt es das Rezept irgendwo?
Das gibt es im Internet tatsächlich.
Ja.
Also dadurch, dass ich ein Radiointerview hatte und die wollten das ein Rezept von mir und deswegen, wer Thunfischcurry und meinen Namen eingibt, findet
es. Alles klar, das werden wir mal machen. So, und jetzt kommt so eine Abschlussfrage mal, ne? Als du dieses Buch über die Jahre gesammelt und geschrieben hast, wen hast du denn da als Leser, Leserin vor Augen gehabt?
Menschen, die Essen lieben und mehr darüber erfahren wollen.
Also Foodtalker-Hörer.
Foodtalker-Hörer, würde ich sagen, genau.
Ja.
Ist kein Roman.
Kein Roman und ist auch kein Coffee-Table-Kochbuch, wo man da so durchblättert, sondern wenn man das... durch hat, weiß man ziemlich viel übers Essen und denkt über andere Sachen auch anders.
Das ist doch schön, dass du das sagst. Also ich habe extra versucht, das in kleine Unterkapitel einzuteilen, sodass man ja auch einfach mal 3 Seiten lesen kann und das wieder am nächsten Tag weiterlesen kann und dann auch immer zwischendrin nachdenken und verarbeiten kann.
Und weißt du, worüber ich mich so sehr gefreut habe, dass du mir dieses Buch zugeschickt hast und mir auch geschrieben hast, dass der Foodtalker dich auch ein bisschen inspiriert hat.
Hat er.
Beziehungsweise du ja auch den Foodtalker oder eine Folge zitiert hast. Und das finde ich wirklich ganz, ganz toll. Das hat mich richtig berührt. Und da habe ich gesagt, ach, wie schön.
Sehr schön.
Und jetzt ist es ja schon... Na, ein paar Tage draußen, jetzt ein paar Wochen, sagen wir mal. Und jetzt hat es endlich geklappt, dass wir uns getroffen haben. Die abschließende, jetzt wirklich abschließende Frage. Ne? Was kommt uns in den Kopf, was kommt dir in den Kopf als allererstes, wenn du übers oder ans Essen denkst? Was kommt dir als erstes in den Sinn?
Genuss. Und ich glaube, das ist bei den meisten Menschen so. Das zeigen ja auch Studien. Also eine Studie zeigt, dass 99% der Deutschen sich Genuss beim Essen wünschen. Und solche Studienergebnisse gibt es eigentlich gar nicht. 99%? Nee.
Fake.
Genau. Aber das wäre wirklich eine Bundesstudie. Also genau. Das Genuss ist das Allerwichtigste. Und wenn wir mit offenem Herzen und Neugier durch die Gegend gehen, dann können wir noch viel mehr erleben und genießen durch Essen.
Mhm. Weil dann kommt ja wieder, und das haben wir jetzt noch gar nicht angekratzt, da kommt ja wieder das ganze Verbindende dazu. Und weil du auch vorhin sagtest, das ist ja auch so ein wunderbares Erlebnis, finde ich, wenn man auf Reisen ist und auch von Menschen eingeladen wird zum Essen, wo du auch eigentlich sagst, oh, weiß nicht, ob ich das essen möchte hier. Oder auch unter den Bedingungen, wie das zubereitet ist. Also wenn man auch mal abseits der normalen Wege ist, diese Gastfreundschaft, und da es ist immer das Essen, das verbindet.
Das ist wirklich so, ja. Also selbst wenn man sich irgendwie unsicher fühlt und unwohl fühlt in neuen Situationen, das Essen bedeutet sofort, du bist hier willkommen und du bist unser Gast. Und es ist einfach was sehr, sehr Schönes, das verbindet uns, einander näher bringt und ich glaube auch allen Menschen auf der Welt gleichermaßen. Also was Essen für uns Menschen bedeutet, das bedeutet es für alle Menschen auf der Welt gleichermaßen. Mhm.
Ja, vielleicht für die einen ein bisschen mehr. Für die anderen ein bisschen weniger. Ich habe so manchmal nur, deshalb sage ich das, den Eindruck, dass einige Kulturen das noch besser zelebrieren können als wir.
Das stimmt, also gerade so im Berufsalltag, wenn man so das Aufbackrestaurant im Fahrstuhl zum Büro ist, ja, da irgendwie mein Lieblingsbeispiel. Wenn man an sowas denkt. Aber trotzdem ist es doch so, dass wir mit Familie, Freunden zusammenkommen und wir essen. Wir essen immer, wenn wir irgendwie geliebte Menschen treffen, wenn wir Leute willkommen heißen, verabschieden, etwas zu feiern haben. Essen spielt immer eine Rolle. Hm.
Was ist deine Botschaft?
Meine Botschaft?
An die Menschen?
Dass Essen mehr Respekt verdient hat und dass es sich lohnt, da auch mal genauer hinzuschauen und mit Freude das Essen, das die Welt uns zu bieten hat, zu entdecken.
Ist doch schön. Also neugierig sein. Ja. Ich bedanke mich für dieses Gespräch.
Ich danke dir.
Herzlichen, herzlichen Dank. Und nochmal hinter dem Tellerrand hier eine dringende Empfehlung vom Food Talker, warum uns erst Essen zum Menschen gemacht hat, von Sira Huvila Flamm.
Dankeschön.
Dankeschön. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich freue mich natürlich, wenn du den Podcast bewertest, likest, abonnierst und uns dein Feedback schickst. Und darüber hinaus ist es natürlich mir eine große Freude zu erwähnen, dass auch diese Podcast-Episode präsentiert wurde von Der große Restaurant und Hotelguide. Ein Guide für Gäste mit Informationen und Inspiration, für Menschen mit Leidenschaft, für kulinarischen Genuss.